hoffe, ihr versteht mich. Ja, also die Soundanlage ist ja der Hammer. Die Räumlichkeiten sind der Hammer. Also mich frisst der Neid, wirklich. Also jede Gemeinde, die daherkommt, euch zu besuchen, unfassbar. Ah, also ihr hört's mich. Okay, gut. Ja, ein bisschen sexy, aber es wird schon sein. Also das ist der Max, der predigt heute mit mir. Und ja, ansonsten geht's euch gut? Okay, das Gefühl. Ihr habt noch einen Eindruck gehabt im Lobpreis. Vielleicht gibt es ja nur für einen, vielleicht gibt es für euch alle, keine Ahnung. Ihr prüft es ja eh. Und zwar, dass Jesus sagt, so wie zu Petrus, hallo, ich brauche dich gar nicht mehr reinwaschen. Es sind nur die Füße, die immer wieder staubig werden. Hallo? Es ist halt schon sauber. Ja, ich weiß, du denkst vielleicht anders über dich. Und schämst dich manchmal zu Tode oder denkst dir, oh, wenn die alle nicht bloß nicht wüssten, was da ist. Aber Jesus sieht es und sagt, pass auf, das ist nur Staub an den Füßen. Okay? Also, zumindest für irgendjemanden. Okay, als erstes jetzt eine Übung für alle. Es tut mir leid, aber ihr müsst euch jetzt bewegen. Für die, die sich noch nicht bewegt haben während dem Lobpreis. Ihr steht mal alle auf. Nein, es muss nicht sein, aber ich würde euch einladen, aufzustehen. Ja. Aha, ich klinge echt super. Und zwar, ihr wisst alle, wir haben uns Ostern gefeiert, das Kreuz ist das größte Folterinstrument oder eines der größten und grausamsten Tode, die erfunden worden sind. Die Römer waren echt super. Man erstickt ja langsam auf diesem Kreuz und Gott hat seinen Sohn oder sich selber eben erwählt, diese Zeit, um an diesem für uns Symbol, blank poliert, vielleicht Goldkreuzchen um den Hals, aber an diesem Folterinstrument langsam zu ersticken. Das wisst ihr alle, ja, natürlich alles nichts Neues. Aber was ich an Gott so schätze als Künstler, dass Gott so ein Künstler ist, dass er nämlich nicht nur Dinge macht, sondern dass die oft eine Symbolik haben und noch einmal eine Bedeutung und noch einmal eine Bedeutung. Und ich finde, das Kreuz hat, da steckt unglaublich viel drinnen, außer dass das ein Folterinstrument war, wo halt Jesus gehangen hat und sein Leben hingegeben hat. Und zwar, und das will ich euch jetzt zeigen, was meine große Erkenntnis über das Kreuz war. Pass auf, ich mache es euch vor und ihr macht es dann mit, ja? Ihr macht dann das Kreuz mit. Und zwar, was ich glaube, was das Evangelium ist, ist, dass Gott, ihr müsst es auch nicht mitmachen, ihr dürft es zuschauen, dass Gott, ja, den Himmel auf die Erde gebracht hat. Also, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Damit wir uns selber lieben und den anderen. Ja? Okay. Also, ready? So unfair? Ja, du kannst es gleich, ihr müsst es gleich machen. Also, bitte, ja, also ein bisschen stretchen, ja. Also, es ist mir wurscht, ihr müsst mir jetzt nicht so genau zitieren, aber einfach diese Tatsache, dass Gott die Initiative ergriffen hat. Ja, dass es im Himmel begonnen hat, dass alles, was dein Leben ist, alles, was du scheiße findest, ja, wo es eine Lösung gibt, das ist zuerst im Himmel gedacht von Gott. Du bist zuerst im Himmel gedacht worden, ja. Und Gott hat uns zuerst geliebt und ist auf diese Erde gekommen, ja. Und jetzt alle, die das können noch, ja, kommen. Ja, nur einmal, ja. Also Gott hat uns zuerst geliebt. Und damit wir, und ich liebe es, mein eigenes Herz zu segnen, ja, damit ich fähig bin, mich selbst zu lieben. Mich selbst zu lieben. Und den anderen. Ihr dürft jetzt jemanden umarmen. Ja. Okay, das war's schon. Das war's schon. Ihr dürft euch wieder niedersetzen, ja. Okay. Free hugs for everybody. Ah. Es ist so dieses versöhnt mit Gott zu sein und versöhnt mit sich selber und miteinander. Das ist das Evangelium. Also wenn die irgendwer fragt, was glaubt ihr da, ihr Christen, oder was geht's denn überhaupt? Und du denkst, ich habe eine Theologie studiert und wieso? Ich kann nicht predigen, wie soll ich das erklären? Dann denk an das Kreuz. Ich soll Gott lieben, ja, aber er hat mich zuerst geliebt. Und wir können einander lieben. Und es braucht Gott, um einander zu lieben. I tell you. Es braucht Gott, um einander zu lieben. zumindest 25 Jahre verheiratet zu sein, zum Beispiel, und seine Kinder durch die Teenagerzeit zu bringen, das braucht Gott, ja. Die Liebe braucht's von oben, ja. Habt's mich? Und es braucht auch andere Menschen, um Gott zu begegnen. Oder? Deswegen gibt's Gemeinde, oder? Ja? Cool. Ich habe euch das zeigen wollen. Das war so meine große Erkenntnis letztes Jahr, dieses Kreuz. Weil ich denke, indem ich mich bewege, bin da sehr jüdisch, indem ich etwas tue, abendmal esse, dann erinnere ich mich, also indem ich was tue. Ja. Das war meine große Erkenntnis letztes Jahr und ich wollte euch das bringen, weil heute das Thema ist Compassion, Erbarmen, dass Gott barmherzig ist. Und die Quintessenz von Erbarmen ist, dass Gott diese Erde umarmt und dass er dich umarmt und dass du dich selber umarmen darfst und dieses Leben und diese Welt. Also, und da könnte ich schon stoppen. Und das ist die ganze Preaching, ja. Das ist es. Ja. Außerdem finde ich mir es ein bisschen doof, dass ich über Barmherzigkeit reden soll, wo ich für mich, ich komme ja überall herum, ja. Ich predige in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, komme herum. Ich mach in den Freikirchen Pfingstler, Charismatiker, Baptisten, Mennoniten, die, also bis auf die Brüdergemeinden, die Frauen nicht predigen lassen, komme ich überall immer dumm, ja. Und darum habe ich natürlich einen Außenblick. Und für mich ist die Vineyard als Bewegung full of compassion. Wenn ich an Vineyard denke, denke ich an schon Wimper, denke ich an Heilung und denke am Erbarmen und der Barmherzigkeit. Also eigentlich seid ihr die Experten und ich empfinde euch auch so, wenn ich da komme. Ein bisschen mehr Pfeffer vielleicht, ein bisschen mehr Pfeffer oder ein bisschen mehr Erbarmen. Ja, okay, der Georg sagt, mehr Erbarmen darf es auch sein. Aber ich empfinde euch jetzt im Leib Christi nicht als Knochen, so wie manche Brüder. Wisst ihr, so dieses, die alles wissen und die rausgehen und evangelisieren und also die Knochen oder ich sage keine Bauchspeicheldrüsen, ganz ehrlich, seien wir uns ehrlich, wenn ihr euch anschaue, ich sehe auch keine Bauchspeicheldrüse an euch. Aber ich sehe dieses Umarmen in der Vineyard. Also fühle mich ein bisschen komisch, halt, über was zu predigen, was eigentlich ihr Experten seid. Aber ich versuche mein Bestes, ja. Als erstes schaue ich immer in die Bibel. Und nicht nur Geschichten, sondern ich schaue auch, weil ich ja Linguistik, wir kommen aus der Sprachwissenschaft, die Margit und ich haben uns ja kennengelernt, indem wir gemeinsam studiert haben und ich vorher gebetet habe, Anna soll sie bekehren, Herr, mit dem ich studiere. Das war dann die Margit, voll cool. Also zu meiner Person möchte ich nicht recht viel sagen. Ich bin 45 Jahre alt, ja, alt, befinde mich in den Wechseljahren, habe zwar erwachsene Kinder und mein Mann hängt gerade mit dem wehen Knie zu Hause und lasst dich schöne Grüße ausrichten und ist der beste aller Männer. Leider nicht mit, muss ich selber fahren. Wir wohnen in Oberösterreich. Ja. Und ich habe eben Sprachwissenschaft studiert und mich interessiert dann immer, ich habe so eine Studienbibel, empfehle ich euch auch, und schaue dann immer, was steht im Hebräischen wirklich für ein Wort da? Was ist Erbarmen überhaupt? Also ich bin da schon sehr kopfmenschig, ja. Man merkt es mir nicht so an, ja, also von wegen Temperament und Herz. Aber vieles im Glauben und ich bin Gott da sehr dankbar. Darfst du durchdenken und du darfst auch Gott erdenken und du darfst da die Bibel, du darfst sie da drin vertiefen mit deinem Verstand, ja. Also die Christen, die den Verstand in der Garderobe abgeben, das ist hoffentlich schon vorbei, ja. Und zuerst habe ich mir angeschaut, was heißt oder was ist im Hebräischen das Wort für Erbarmen, barmherzig und was ist es im Griechischen, Altes Testament, Neues Testament, ihr wisst ja die Sprache. Und im Hebräischen heißt es Rahamim. Rahamim. Klingt schon so. Klingt nicht so nach Erbarmen, ja, aber Rahamim. Und Rahamim, bitte, meine Lieben, heißt jetzt Erbarmen, das deutsche Wort Erbarmen und Barmherzigkeit, aber es heißt auch inneres Bauch, Eingeweide. Im tiefsten Inneren empfundenes Mitleid. Aus dem Bauch aus. Verstehen mich natürlich jetzt nur die Bauchmenschen eher, oder wenn ihr einen Bauchmenschen kennst. Und nicht nur das aus dem Bauch raus, also aus dem tiefsten Inneren Erbarmen zu haben, nicht nur im Kopf zu beschließen, ach, ich bin jetzt demjenigen gnädig, Gnade ist was anderes in der Bibel, sondern Erbarmen, das kommt so quasi da vom Bauch. Ich als Mama, wo ich ja schon schwanger war, das kann ich voll nachvollziehen, dass das dort rauskommt, ja. Und es beschreibt auch das Wort Rahamim, die weiche Seite eines Menschen. Und ich glaube sogar die härtesten Menschen, die wirklich mit versteinerten Herzen ich weiß es nicht, wer dein Chef ist oder deine Mutter war oder deine Teenagers eben gerade. Ihr kennt sicher harte Menschen, aber selbst die können in gewissen Umständen mit gewissen Leuten plötzlich total ihre weiche Seite rausholen. Nimmst du irgendeinen Mann, der Hardcore Supermanager ist und alles und voll tough und so weiter und gibst du ihm einen Säugling in den Arm, plötzlich so düdel, 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 ja. Also das beschreibt das Wort Rahamim. Die weiche Seite eines Menschen. Und das griechische Wort für Eleos, beschreibt eben auch das deutsche Wort Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitleid. Bezieht sich aber, und das finde ich eine super interessante Geschichte, die ich eben in meinem Wörterbuch gefunden habe, also ich mache das einfach in der Studienbibel, es bezieht sich unmittelbar auf, dass man sich erbarmt über was derjenige selber vergeigt hat und verbockt hat. Ich lese euch die Nicht-Nina-Version vor, nämlich, es hat einen unmittelbaren Bezug auf das menschliche Elend als Folge von Sünde. Also das Wort Eleos, ja, wird dann verwendet, wenn einer sich selber eingeritten hat und er selber schuld ist an seinem Schicksal und er hätte wissen können und es blöd war und man hat es ihm eh schon gesagt und so. Und dann erbarmt man sich über ihn. Habt's mich? Es hat für mich schon ein bisschen so was geöffnet, weil man dachte, wow. Also Erbarmen ist eben genau das Gegenteil von eben, ich habe das ja eh gesagt, es ist jetzt eher was Weibliches wahrscheinlich, so, ja, so dieses Arrogante von oben herab, eben, selber schuld, kein Mitleid. Haben wir auch die Rederei, oder? Ja, kennen wir ja den Spruch, selber schuld, kein Mitleid. Und das griechische Wort Eleos heißt aber Erbarmen, Mitleid haben, trotz selber schuld. Und ich stelle mir das so vor, dass das, darum habe ich den Max mitgebracht, extra durch die Gegend geschleppt, am Räumenplatz haben sie alle geschaut. Mein Auto steht nämlich irgendwo. Dem Kind auf dem Arm. Ihr wisst es alle mit einem Kind. Wenn man mit einem Kind spricht und man liebt es, man schätzt es, was passiert? Stell dir einen Fünfjährigen vor und du willst ihm jetzt was erklären oder du willst ihm nahe sein. Was machst du automatisch als Erwachsener? Du beugst dich nämlich herunter und schaust ihm dann in die Augen. Ja? Und ich glaube, dass das versinnbildlicht, was Gott mit uns macht. Ja? Er beugt sich quasi runter und begibt sich auf unsere Augenhöhe aus Respekt, nicht aus arrogantem Mitleid. Also Mitleid, das Wort, hat für mich so wie ein bisschen meine Güte. Während Erbarmen tut etwas. Merkt euch den Satz, der kommt nur ein paar Mal vor. Wir schauen uns das nämlich an. Also Erbarmen tut etwas. Erbarmen weint zum Beispiel, über Jesus heißt es, er hatte Erbarmen über Jerusalem und dann heult er. Oder Erbarmen begibt sich auf die Augenhöhe. Gott hat sich auf unsere Augenhöhe begeben. Eben, dieses Kreuz, wir wissen es alles. Er hat alles hinter sich gelassen. Er begibt sich auf die Augenhöhe und nicht so, meine Güte, du kleiner Mensch, und das hast du noch immer nicht kapiert, verstehst du nicht? Sondern er sagt, okay, wo bist du? Und ich hole dich da ab, wo du bist. Das macht Erbarmen. Bei Gott war es das ja eh schon längst alles viel besser. Ich bin so lange Christ, also ich bin jetzt schon so lange Christ, dass es gar nicht mehr wahr ist, ja, fast 40 Jahre, also folge ich Jesus nach. Und ich sage euch, manche Sachen habe ich erst kapiert nach 10, 20 Jahren. Wisst ihr das? Paradigmenwechsel, Sachen, die ich von Gott begriffen habe. Und meine Güte, hat Gott so eine Geduld mit mir gehabt. Unfassbar. Für ihn wäre das so, bam. Hätte er mir vor 20 Jahren gesagt, dusch. Ich hätte es nicht kapiert. Ich kenne Menschen, die haben diese Marienerscheinungen, ja, in Lourdes und so weiter. Die sind da hingefahren und sind Jesus begegnet. Weil Gott so Erbarmen hat, dass er sagt, okay, wenn das deine Sprache ist, wenn du mich nicht anders verstehst, dann komme ich auf deine Augenhöhe. Warum tut er das? Weil er ein Gott ist, der barmherzig ist. Habt's mich? Also die Definition, meine Definition jetzt von Barmherzigkeit ist das, möchte ich nicht vergessen, doch mache ich es noch einmal, ja? So dieses, man tut etwas aktiv, man entscheidet sich und schaut auf Augenhöhe. Das ist Respekt. Dieses, I know where you are. Ich weiß, wie es da geht. Ich stimme nicht über dich. Und sage, meine Güte, das hast du noch immer nicht kapiert. Das hast du noch immer nicht die richtige Entscheidung getroffen. Es hast du noch immer nicht, ja? Selber Schuld, kein Mitleid. Sondern Erbarmen sagt, nein, ich begebe mich in diesen Scheiß runter. Ich begebe mich auf deine Augenhöhe. Und es kommt nur besser. Gottes Erbarmen, wie es Jesus erzählt, umarmt den Sünder sogar, obwohl der stinkt. Und dazu habe ich ein super schräges Erlebnis. Es ist echt lustig, dass mir das gestern passiert ist. Aber ich liebe ja diesen Dienst der Barmherzigkeit und ich würde euch gerne anstacheln, das mehr zu tun, weil wir leben in einer Welt, die zunehmend liebloser wird und kälter wird und wir brauchen dringend Menschen mit Erbarmen. Ich bin gestern in der Worship Night gewesen, da CEG, Lebgasse, und dann sind wir nur essen gewesen, also so das kleine Team, weil Jo hat dann immer voll den Hunger, und dann sind wir da in die Quellenstraße, sind wir da gegangen zum Türken und dann, so war kurz nach Mitternacht, sind wir zurückgegangen Richtung Räumannplatz. Und dann hat man schon gesehen, an dem einen Straßeneck lauert ein älterer Herr, ich hätte ihn geschätzt, ich glaube, dass er nicht wirklich recht weit über 50 war, ausgeschaut hat er wie mindestens Ende 60, aber ich glaube, er war Anfang 50 und lauert an der Hauswand, so, so, wüde Frisur, ja, weiße Haare, ungewaschen, und lauert so. Drei Menschen stehen um ihn herum und reden irgendwie auf ihm ein. Wir zu dritt kommen dazu. Irgendwas, dann hast du gehört, okay, er ist besoffen, also er hat einen ziemlichen Sitzen, ja. Kann sich also nicht mehr verständlich machen und vertreibt die irgendwie. Wir gehen vorbei und was ist, das ist halt so voll meins, ja. Ich bin da so der Typ, ich bin voll der Samariter. So ich die so, es geht sich jetzt nicht aus, dass wir da vorbeigingen. Das geht ja nicht aus. Also ein Mann, der die drei weggescheucht hat, ja, offensichtlich so, wow, irgendwas, die haben ihn nicht verstanden und haben dann sich nicht getraut, bin ich dann ganz frech zu ihm hingegangen und so, ja, was ist denn los, ja? Und auf jeden Fall hat er uns dann mühsam lallend erklärt, er muss über die andere, also er muss auf die andere Straßenseite, dazwischen die Straßenbahn, relativ weit, eher so. Ich so, ja, ich fass die unter, komm, ja, weil ich keine Berührungsängste habe. Bin mit sowas aufgewachsen, das muss ich dazu sagen. Ja. Meine Eltern haben einen Dienst der Barmherzigkeit gemacht. Wir haben Sträflinge, wir haben Drogensüchtige, wir haben absolut kaputteste Existenzen bei uns daheim leben gehabt. Mit der Quintessenz, dass ich gewusst habe, am Ende vom Tag sind wir alle gleich. Ich sage euch was. Und ich mache jetzt ganz viel mit Muslimen, ich erzähle euch heute noch ein bisschen was. Am Ende vom Tag sind wir alle gleich. Wir haben Angst um unsere Eltern, wenn sie alt werden. Wir wollen, dass unsere Kinder sicher aufwachsen. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen die Liebe unseres Lebens finden. Am Ende vom Tag sind wir alle gleich. Auch wenn das nicht nach außen so ausschaut. Und insofern haben wir keine Berührungsängste. Gut, ich kürze die Geschichte ab. Wir haben dann zu dritt ganz mühsam. Wir haben nicht nur über die Straße, sondern auch einen Häuserblock weiter dann nach Hause. Dann wollte er uns auch wieder wegschicken. Und wir so, na, penetrant, wo bist du denn daheim? Na, im ersten Stock. Dann war das ein ziemliches Abenteuer, weil er wirklich so sitzen, dass ich mir eigentlich denke, ich weiß nicht, zum Schluss habe ich gefragt, wie er heißt, Wolferl. Der Wolferl, ob er wirklich überlebt hat, weil ihr könnt da irgendwie an seinem Erbrochenen erstickt sein, weil er war wirklich so zu, wie es nur irgendwie geht. Wir haben ihn dann bis zur Wohnungstür, wir haben die Wohnungstür auch noch aufgesperrt und dann hast du gemerkt, okay, jetzt passt's. Und er will wirklich allein sein und wir sind dann weggegangen. Dazwischen habe ich ihm die Hand aufgelegt. Ich habe ihm nichts von Jesus erzählt. Ich habe sonst nichts gemacht. Nachher habe ich gedacht, vielleicht mehr. Aber er war so weg. Egal. Er ist uns über den Weg gelaufen oder weg im Weg gestanden. Und beim Heimfahren fragt mich der Jo und sagt, naja, das war schon eine Überwindung. Weil so wie der gestunken hat, also er hat sich dann auch angemacht, es hat furchtbar nach Urin gestunken. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals erlebt habt, einen erwachsenen Menschen, der sich anmacht, das hat einen eigenen Geruch. Und ich so, das habe ich wahrgenommen, ich habe eine sehr feine Nase, aber es war wurscht. Er war nicht ein Armer, dem ich helfen will, sondern ich habe was gesehen in ihm. Ich habe sein Leben gesehen. Gut, ich bin natürlich sehr prophetisch. Ich habe was gespürt, warum der sauft und wie es ihm peinlich ist. Wie es ihm so peinlich ist und blöd ist, was wir da machen. Weil Alkoholiker trinkt er, damit er vergisst. Damit er die Scham vergisst, die er hat, weil er trinkt. Wissen wir seit kleinen Prinzen. Ne? Jesus erzählt eine ähnliche Geschichte. Ihr wisst ja alle vom verlorenen Sohn. Und der verlorene Sohn hat gestunken und er hat alles verprasst. Und er hat kein Recht mehr gehabt. Er hat gesagt, gib mir mein Erbe. Damit hat er gesagt, Vater, du stirbst und du bist für mich erledigt. Seid mir schon kein Mitleid. Er hat versagt. Da war nichts mehr. Und Jesus erzählt von diesem Vater, der steht und wartet. Ihr kennt die Geschichte alle. Aber was für mich so wesentlich ist, er umarmt ihn. Ohne dem neuen Kleid, ohne dem Siegelring, ohne der neuen Schuhe. Du, der muss ziemlich gestunken haben nach Schwindeln. Ich komme von einem Land, wir haben Schweinebauern, diesen Schweinegeruch kriegst du fast nicht aus. Also die moderneren Bauern haben schon Schleusen vom Stall rein ins Haus, weil den kriegst du nicht weg, diesen Geruch. Und der muss gestunken haben. Und Jesus, der Vater, umarmt ihn. Also Gott ist Barmherzigkeit, zum Zusammenfassen, handelt nicht nur, indem er sich auf Augenhöhe begibt und nicht mehr sagt, ich weiß es eh besser, bin ja schon so viel weiter, sondern Gott ist Barmherzigkeit, umarmt auch und tut etwas. Und jetzt sagt Jesus, jetzt lese ich euch ein bisschen was vor, bevor ich zu der berühmten Geschichte vom Samariter komme, was Jesus in der Bergpredigt beim Lukas zusagt. Hört mal zu und lasst es auf euer Herz wirken. Und für mich ist die Überschrift darüber, also ich habe zwei Punkte. Die Überschrift ist Barmherzigkeit in meinem Herzen, in meiner Haltung und Barmherzigkeit in meinem Tun. Also hier habe ich jetzt was erzählt, wie Gottes Barmherzigkeit ausschaut. Jetzt kommen wir zu dem, wie das bei uns ausschaut, wenn wir barmherzig sind. Und zwar ist es eine Herzenshaltung und etwas im Tun. Lukas 6, ab Vers 36 lese ich ein bisschen was, nicht alles. Da steht, Jesus sagt zu uns, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Let it sink in. Werdet, seid, das ist beides die Bedeutung, werdet oder seid dabei und immer mehr, bedeutet eigentlich die Zeit, die da steht, was Jesus sagt, seid und werdet nun barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Klammer auf, auch barmherzig mit dir selber. Das betrifft manche. Habe ich so zumindest ein Bauchgefühl. Wer bist du, der über sich selber so richtet und dahin richtet und kritisiert und von oben herab redet, wenn Jesus zu dir sagt, sei barmherzig, wie es der Vater ist? Und im nächsten Vers, und das ist interessant vor allem für uns Frauen, verzeiht mir, Männer, ihr habt andere Probleme, das ist eher jetzt ein Frauenproblem, glaube ich. Darum darf ich es sagen. Jesus sagt weiter, und richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Und ein paar Verse weiter. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaub mir, ich will den Splitter rausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Für mich heißt es, was Jesus da sagt, Barmherzigkeit ist das Gegenteil von Richten. Ja? Richten kommt von da und sagt, meine Güte, ich habe dir das eh gleich gesagt. Und Mama mia, diese Gemeinde, Mama mia, die kommt nicht in die Botschen. Oder, wow, und die Kirche und die Politiker und vor der Straßenbahnfahrer und oh, meine Eltern und oh, mein Lehrer und meine Schüler und ich weiß nicht, also es ist ja eher Frauenkrankheit. Also man kann den ganzen Tag tratschen und kritisieren und da hinten ja, richten. Ja. Ich meine, wir Christen sind zwar zum Segnen berufen, aber wir fluchen dahin und legen fest und sagen, die scheiß Politiker, die scheiß Armee, das scheiß, was weiß ich, irgendwas. Ich meine, ihr natürlich nicht, ja, aber ich rede jetzt mehr von mir, ja. Und, oh, und die Gemeinde und oh, die Kirchen und oh, die Leiterschaft und Mama mia, das. Und dann haben sie beim dritten Mal auch noch nicht gelernt, beim vierten und fünften Mal auch nicht. Nach 10, 20 Jahren ist noch immer das Problem. Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und dann spricht er über eine Herzenshaltung. und sagt, richtet nicht. Und schau lieber auf dich selber. Und wo ist der Balken bei dir? Und wenn du nicht weißt, am Ende vom Tag, dass du auch nicht das besser machst, wenn du jetzt Bundeskanzler von Österreich wärst oder der Straßenbahnfahrer oder eine Mutter mit nervigen Kindern oder ein kinderloser Single, bla bla bla, dann reiß deinen Mund nicht auf und bewahr dein Herz. Weil die Barmherzigkeit sagt, am Ende vom Tag sind wir alle gleich. Also sei vorsichtig zu sagen, alle Muslime sind Terroristen oder keine Ahnung. Sei vorsichtig. Oh, diese Zeugen Jehovas, diese Sekte. Ich werde es nie vergessen, wie unser Pastor, also mein Hauptpastor, ja, zu mir gesagt hat, ich will das nie wieder hören. Ich so, was, das ist eine volle Sekte. Ich sagte, na, das ist ein Richten. Und wir wissen nicht, ob wir es nicht einernten, dass es Leute über uns als freie Gemeinde sagen. Und dann, wow. Wow. Also, Jesus sagt, schau auf dein Herz und achte den anderen höher als dich. Also eigentlich, meine Lieben, Gott lasst sie auf uns herunter, aber wir sind beauftragt, Philipper 2, ihr wisst es alle, Römer 12, achtet einer den anderen höher. Und ich habe jetzt, ich höre mir ja viel Geschichten an als Seelsorgerin und ich habe mit vielen Menschen zu tun. Und ich merke schon, dass man dann immer wieder leicht sagen kann, diese Ehe und da die Frauen, Wahnsinn. Und oder da diese Geschrappen und oder eben da die Politiker und da. Und man achtet den anderen nicht höher, sondern man richtet und schaut runter. Und man begibt sich nicht in die Schuhen. Und das fängt da herinnen an. Also wenn wir über Barmherzigkeit reden, reden wir von diesem Auftrag, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ja? Herzenshaltung. Und jetzt kommen wir zum Tun. Jetzt schalte ich dieses tolle Ding ein. Schauen wir mal. Und jetzt lese ich euch einfach das vor, was ihr alle kennt als Geschichte. Ich mache nur ein paar wenige Anmerkungen und lasse es dann dabei. Es kommt also kein großes Preaching, sondern ich lade den Heiligen Geist ein, dass er durch sein Wort dir etwas heute zeigt. Ich bin ein großer Fan von Gottes Wort. Ich unterstütze es mit Bildern. Ja, ihr kennt alle die Geschichte. Und die Frage, die ich stelle, oder den Gradmesser, den ich euch mitgeben will, ist eigentlich, die Geschichte mal auf euch wirken zu lassen und euch zu fragen, was hat es den Samariter gekostet, barmherzig zu sein? Erster Teil der Predigt, was ist Gottes Barmherzigkeit? Zweiter Teil, es ist eine Herzenshaltung, nicht zu richten. Aber das dritte, und jetzt wirklich, boah, jetzt geht's ans Eingemachte. Barmherzigkeit tut etwas und barmherzig zu sein kostet mir was. Hört's mich? Und weil das ist das, was der Jesus erzählt. Man, in der Geschichte steckt viel drin, aber es steckt auch drinnen, barmherzig zu sein kostet dich etwas. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Funktioniert das ohne der Druck? Wo muss ich halten sogar? Ah, nach hinten muss ich gehen. Ich habe eingeschaltet on. Und ich drücke jetzt auf den Pfeil nach vorne. Ich drücke. Sonst druck du mit, Margit. Macht eh Sinn. Ich will jetzt nicht am Zong hören, die Frau und die Technik. Das ist auch wieder so ein Richten, was nicht stimmt. Okay, eins vor, eins zurück. Ah, sehr gut. Danke, Margit. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete ihm, was steht in der Bibel? Was liest du dort? Und der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet. Jackpot, 100 Punkte, sagt Jesus. Und jetzt sagt Jesus was ganz was Interessantes zu allen von uns. Tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst lebendig. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Tu das, sagt Jesus, und du wirst leben. Und der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Jerusalem, die heilige Stadt. Jericho, Sündenpfuhl. Jericho, die Stadt, die verflucht hat, Josua schon, ja. Jericho, die Stadt, wer die wieder aufbaut, dessen Sohn wird sterben, es hat dann auch gestimmt beim Herodes und so weiter. Jericho, das Sinnbild für Sündenpfuhl, Welt, Hölle, out there. Okay? Jerusalem, das Sinnbild von Gott hat diese Stadt erwählt, da ist er sein Gegenwart. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Wir sehen schon, da ist ein Mensch, der bewusst sieht, den Rücken Gott kehrt. Ich meine, Jesus erzählt ja das ja nicht umsonst und nimmt die zwei Städte. Er könnte ja sagen, ein Mann geht von A nach B. Na, Mitleid Eleos ist Mitleid haben mit, oder Erbarmen ist, Erbarmen haben mit jemandem, der sich selber eingeritten hat in die Scheiße. Also dieser Mann, sagt Jesus Subtext, geht von Jerusalem nach Jericho. Jeder Jude hat gewusst, ich war jetzt gerade in Jerusalem, das habe ich von einer Jüdin, von einer Gläubigen wieder erklärt gekriegt. Jerusalem steht für Gottes Gegenwart. Und Jericho steht für verflucht und nicht Gottes Gegenwart. Der Mann geht also von Gottes Gegenwart freiwillig in die und so weiter. Ja. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Nein, nicht. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen, ließen ihn halbtot liegen, dann machten sie sich davon. Ich habe gerade den Wohlfall vor mir, der da, wisst ihr, so eingeknackt, dann hat er die Hosen noch verloren und eingeknackt. Also das Bild von Elend, Beschämung und von am Ende, wie es nicht schlimmer sein kann. Und dann erzählt Jesus weiter. Zufällig kommt ein Priester denselben Weg herab. Interessanterweise auch von Jerusalem nach Jericho. Und interessanterweise auch so, dass man sagt, okay, er geht also nicht zu Jerusalem hin, um da irgendwie im Tempel zu dienen. Das heißt, die Waschungen und die Reinheitsgebote waren eigentlich schon vorbei, wenn er denselben Weg kommt. Das wird nicht beachtet. Viele sagen ja dann, ah, ja, der Priester, der musste sich reinhalten. Na, Jesus ist so raffiniert und sagt, er kommt denselben Weg. Sprich, er hat seine Sachen schon erledigt. Er könnte sich jetzt schon die Hände dreckig machen. Zufällig kommt ein Priester denselben Weg herab. Er sieht den Mann liegen, macht einen Bogen um ihn und geht weiter. Da haben wir den Priester. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Da ist der Levit. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Nur nicht anstrafen. Nur nicht die Hände schmutzig machen. Ich habe die Flüchtlingskrise, von der wollte ich euch erzählen, weil da tue ich vor allem Ministry of Compassion. Ich preach nicht, ich bete nicht für viel Leid um Heilung, schon ein bisschen, ich bete. Ich tue auch mit einem Muslim Bibel lesen und wir machen, ja, und so weiter. Aber eigentlich bin ich nur beschäftigt, Schuhe aufzutreiben, eine Schule aufzutreiben, ein Geld fürs Busticket aufzutreiben und eigentlich nur Barmherzigkeit. Umarmen. Und ich habe zu Gott gesagt, die Flüchtlingskrise ist so überwältigend. Ich habe kein einziges Film, 2015 habe ich nichts, keine einzige Nachricht angeschaut. Ich habe gesagt, das packe ich nicht. Ich packe das nicht. Gott, ich packe das nicht, was da passiert. Lass mich bloß anklagen damit. Was soll ich mit dem Typen machen? Ich bin kein erster Retter. Oh mein Gott. Und dann habe ich Gott gesagt, okay, wenn ich einer Familie helfen kann, dann bitte mach das. Daraufhin ist eine muslimische Familie bei uns eingezogen. Um die Geschichte kurz nur zu erzählen. war ein Freund, der dann gesagt hat, bitte, bitte, Nina, und die sind illegal. Und die werden abgeschoben nach Deutschland und der Vater ist schon da und habt sie nicht nur für 3 Tage. Es wurden 6 Wochen. Ja. Ich kann einen Bogen machen. Ich kann sagen, es ist mir zu viel. Es ist mir zu viel. Was soll denn ich tun? Gestern auch beim Wohlfall. Meine Güte, wenn ihr mir jetzt hilft, was bringt das für sein Leben? Ehrlich. Was? Vielleicht wäre es gescheiter gewesen, er wäre stehen geblieben und er dann um 3 oder 4 in der Früh, weil er hätte es nicht geschafft, leider, er war völlig paniert, ja. Um 3, 4 in der Früh, wenn es dann kalt wird, irgendwann da gesessen und von irgendwelchen Jugendlichen in der Quellenstraße segiert oder die Polizei hat eher da eine Patrouille geschoben, dann irgendwann geschnappt in der Ausnüchterungse. Was bringt das schon, wenn ich ihm helfe? Das ist das, was Jesus da erzählt. Sie machen einen Bogen um ihn und gehen weiter. Er erzählt nicht, warum sie einen Bogen machen. Und wir haben manchmal gute Gründe, warum wir einen Bogen machen. Gute Gründe. Super Gründe. Und schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Samarien, wissen wir alle, war ich jetzt gerade, ist jetzt ja die Westbank, ist jetzt Palästinenser, Zone A, B, C und so, wer sie auskennt, darfst du nicht mehr überall hin, vor allem wenn du Jude bist. Samarien war Israel und Juda, die 2 geteilten Königreiche. Kennt ihr euch ein bisschen aus mit den Königen? Da hat es ja den David, Saul gegeben, dann den David, Salomo, Tempel gebaut und nach Salomo wurde das Reich geteilt. Die 10 Stämme Israel haben sie abgespalten von Juda. Es war dann nur mehr Juda und Benjamin treu. Alle anderen waren Israel. Die sind schon früher verschleppt worden von den Assyrern, während Hiskia war gerecht und es war dann viel später erst Babylon. Das heißt, Israel wurde von Assyrien besetzt und es wurden Fremdlinge angesiedelt. Assyrerkönig clever, ne? Nimmt die gefangen und siedelt seine eigenen Leute dort an. Insofern haben die sich jetzt vermischt mit Mesopotamien. Und der Jerobeam hat einen eigenen Altar aufgebaut, eine eigene Religion quasi eingeführt. Das heißt, die Samariter waren von ihrer Religion, hört ihr mich, von ihrer Religion her, aber auch von ihrer Kultur her und von ihren Wurzeln und von wegen jüdisch, keine richtigen Juden aus der Sicht der Juden. Sie waren fremd, sie waren anders, sie waren auch nicht richtig, sie waren Sünder. Ja? Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Erbarmen mit ihm, Elias. Wisst ihr, was mein Impuls war, dem Mann zu helfen? Ich mir gedacht, wenn ich in der Situation wäre, hätte ich gern, dass mich wer ins Heim bringt und nicht auf öffentlicher Straße tot stehen lässt. Das ist Erbarmen. Am Ende vom Tag sitze ich nicht nur im gleichen Boot, sondern ich soll den anderen auch höher achten als mich. Was hilft es jetzt demjenigen? Er hat Erbarmen. So, er ging zu ihm hin, er muss also von seinem Esel runter, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Ja, seht ihr, es ist ein bisschen anstrengend. Also. Da ist das Wirtshaus. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Also nur mal für alle, die das wissen wollen, was Erbarmen jetzt tut, aus Jesus Sicht, weil Jesus erzählt diese Geschichte, die ist nicht wirklich passiert, sondern Jesus erzählt eine Geschichte, damit wir was kapieren. Jesus sagt, der Mann, obwohl er eigentlich von dem verachtet und für uns verachtet und so weiter, das wissen wir alles. Aber der Mann hat jetzt Erbarmen mit dem am Boden. Er geht zu ihm hin, er steigt runter, er unterbricht seine Reise. Er gießt Öl und Wein auf die Wunden. Öl, hallo, und Wein, hallo. Ihr alten Hasen, sagt uns das irgendwas, was Öl und Wein bedeuten könnte? Ich meine, natürlich auch medizinisch hat's, ja. Desinfektionsmittel, ne, der Alkohol, logisch, und das Öl dann, dass man es einschmiert, schützt. Aber Öl steht natürlich auch für den Heiligen Geist und Wein für Jesus und Blut. Ja, für sein Blut. Was hast du am Ende vom Tag? Du kannst sowieso nichts ändern. Ich sag, wisst ihr, was mein Lieblingsgebet ist? Jesus, da hast du mir jetzt zwei Fisch und fünf Brot. Aber ich weiß, ich kann an keinen einzigen Menschen satt machen. Alter Schwede, ich kann weder Europa ändern, noch irgendwas kann ich machen. Was soll denn ich machen? Kann mich nicht mal selber ändern manchmal. Aber ich habe Öl, den Heiligen Geist und ich habe Wein, Jesu Blut. Und die sind der Schlüssel für alles. Interessanterweise hat der Typ das dabei gehabt bei sich. Also Barmherzigkeit funktioniert nur dann, wenn ich Öl und Wein bei mir habe. Hallo? Seid ihr bei mir? Und er gibt es nicht nur auf die Wunden, sondern er verbindet ihn auch. Dann setzt ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgt ihn mit allem Nötigen. Also schaut sich das nochmal an. Hier er hat Mitleid, hier er verbindet. Da zahlt er auf dem Esel. Da bringt er ihn ins nächste Wirtshaus, wissend, okay, da ist meine Grenze, ich weiß jetzt nicht, was ich weiter tun soll, ich muss meine Reise fortsetzen, mehr kann ich nicht tun. Ja? Aber er gibt dem Wirt, also er versorgt ihn noch, gibt dem Wirt 2 Denare und sagt auf dem Rückweg, falls es nur notwendig ist, zahle ich dir noch was. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Und der Gesetzeslehrer antwortet sehr klug, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Also nochmal, wie kann ich leben, wie kann ich ewig leben? Jesus sagt, na was weißt du denn in der Bibel? Ah, das heißt Gott lieben, den Nächsten und mich selber. Wie tue ich denn da? Und dann sagt Jesus, du sollst an den Mitmenschen so handeln? Wie? Der Gesetzeslehrer antwortet ihm, dass du Erbarmen hast und ihm hilfst. Wie willst du Gott sagen, dass du ihn liebst? Du kannst ihm natürlich gerne ein Liebeslied singen und ihn anbeten und Fahnen schwingen. Aber mein schönster Lobpreis ist, einen Marillenkuchen für meine Männercamp zu bringen und 2 Stunden Backgammon zu spielen und sie sind dann glücklich. Weil keine Frau da den Fuß einsetzt, weil sie arbeitslos sind, weil sie seit 2,5 Jahren auf ihr Interview warten, weil sie es anzipft und weil sie keine Abwechslung haben und weil sie vor allem auch nicht Kuchen backen. Und jetzt kommt's, da sagte Jesus zu ihm, ha, dann geh und mach es ebenso. Dann geh und mach es ebenso. Tu das. Eine andere Bibelübersetzung, eine genauere aus Vers 37, die Antwort, die der Gesetzeslehrer gibt, wer ist also sein Nächster, wer liebt seinen Nächsten, ist der, die Barmherzigkeit an ihm ausübte. Also die Elberfelder Bibel, wisst ihr, die ist so viel genauer am Hebräischen dran. So quasi, wer hat den Nächsten wirklich geliebt? Der die Barmherzigkeit an ihm ausübte. Und damit schließe ich jetzt rein praktisch. Ich glaube daran, dass im Himmel die Mütter die höchsten, also das behauptet ja Rick Joyner gesehen zu haben, ja, oder behauptet ja, also er hat das gesehen, ein großer Prophet, den ich verehre, die Mütter werden auf den höchsten Thronen sitzen. Ich glaube, dass eine Frau, die einen spastischen, behinderten Sohn 50 Jahre pflegt oder eine bettlägerige Mutter 10 Jahre barmherzig pflegt, ein größerer Gewinn ist als jeder Missionar, der die Zehntausenden bekehrt. Oder wobei man das eine nicht gegen das andere ausspielen soll, kann. Aber jetzt nach dieser Geschichte, wo Jesus sagt, wie kommst du in den Himmel? Wie bist du lebendig? Tu das und du wirst leben. Ist Barmherzigkeit zu üben. Und was kostet's denn? Samariter? Was kostet's denn? Einerseits unglaublich viel. Überwindung. Das ist ein Fremder. Er macht sich die Hände dreckig. Es kostet ihm Öl, es kostet ihm Wein, es kostet ihm mehrere Denare, weiß man ja nicht, was dann noch. Es kostet ihm die Bequemlichkeit, weil der sitzt dann auf dem Reittier. Es kostet ihm Zeit. ein hohes, wichtiges Gut, Zeit. Wie viele Menschen in unserer Ding haben, würden gerne Zeit, einfach, dass jemand Zeit hat für sie. Nur Zuruft. Aber auf der anderen Seite, es kostet ihm nicht viel. Ja? Überwindung. Ja, genau. Die zwei waren nicht so gute Freunde, genau. Es kostet sicher Überwindung. Aber er hat sich erbarmt. Jesus sagt, er hat sich erbarmt. Es kostet ihm, dass der Plan geändert wird. Autsch! Für unsere Kultur, die deutsche Kultur, die mitteleuropäische Kultur, wenn du mal einen Plan ändern musst, autsch! Autsch! Du musst dich auf den anderen einlassen, du musst dich auf eine Situation einlassen. Plötzlich liegt der da. Ja. Good point. Und Jesus sagt, geh hin und tu es ebenso. Es ist ganz einfach, das Evangelium zu leben. Und darum, ich mache ich Mut. Wie gesagt, ich catche Schulplätze raus für Muslime. Ich backe Marillenkuchen. Ich mache am 25. Dezember eine 12-Kilo-Pute für 20 Leute. Fangt an, euch zu fragen, wo sind eure Gaben der Barmherzigkeit und eure Dienste der Barmherzigkeit? Und dann brauchst du wahrscheinlich gar nicht so viel evangelisieren, sondern wenn du endlich mal deinem Nachbarn zuhörst, wenn du endlich der Billerverkäuferin einmal was Gutes sagst und ein Kompliment machst, wenn du endlich mal und so weiter. Ich glaube, dass es nicht schwierig ist. Ihr lebt aber in einer Zeit, wo, und das wisst ihr ja, ich erzähle euch ja kein Geheimnis, wir haben eine rechte Regierung, eine rechtere, ich weiß nicht, ob ihr schon mitgekriegt habt, wie viele Sozialleistungen, wie viele kulturelle Leistungen schon gestrichen worden sind. Also mein Mann ist arbeitslos, dank dieser Regierung. Also die Behindertenarbeit, die Sozialleistungen, der kleine Mann, ja, das wird, ist alles schön, ist natürlich auch, ich würde es nicht bewerten, ist vielleicht auch wichtig, dass wir sparen, und es sind ja auch richtige Entscheidungen, aber ich glaube, es ist die Chance für uns Christen, ja, das Evangelium weiterzutragen, indem wir Barmherzigkeit ausüben, sagt Jesus, üben, zu tun. Und wisst ihr was, das schafft jeder, das schafft auch ein Kind, das schafft ein Mensch mit Einschränkungen, jemanden anzulächeln, jemanden was Gutes zu tun, einen Apfel zu schenken, wer Durst hat, das schafft jeder. Das schafft auch eine Mini-Gemeinde, die sich denkt, oh, wir trauen uns nirgends mehr hingehen, bla. Wenn du Öl und Wein hast, und Jesus sagt, der dann über den Weg rennt und es braucht, geh hin und tu dann genauso. Dann mach es doch. Ohne Plan und ohne Struktur, und ich gründe jetzt eine Gemeinde oder nicht, oder soll ich den jetzt jüngern oder nicht, und werde ich dann im Wirtshaus lassen und was mache ich dann nachher, wenn er dann aufwacht und dann kostet es mehr und soll jetzt meine Reise aufgeben und eine neue Berufung anfangen. Das, Jesus erzählt, dass der Samariter das gar nicht macht. Er hilft ihm, er lässt ihn aber auch los, was so ist. Er zahlt noch was und sagt, okay, auf der Rückreise komme ich vorbei. Mehr nicht. Aber das ist nicht schwierig. Ich glaube, es ist nicht schwierig, Reich Gottes zu leben. Das ist meine Message heute. Es ist gar nicht schwierig. Und ich habe 150 Asylwerber, die mir vertrauen. Ich habe Menschen, die jetzt an Al-Masira anfangen. Ich habe einen Kurden, der zu mir gesagt hat, weißt du Nina, ich bin Atheist und ich scheiße auf alle Religionen. Ich will mit Religion nichts zu tun haben. Religion ist das Grundübel und ist das Sinn von all dem, der Grund für all den Krieg. Und es reicht mir. Aber kannst du mich bitte mitnehmen in die Gemeinde? Diese Was ist jetzt, ja? Also, weil ich sehe, wie ihr seid. Und der ist hardcore, der hat jetzt eine Bibel gekriegt von mir. Jetzt fange ich an zum Lesen, ist ein richtig schlauer. Unglaublich gescheiter Mann, ja. Nix, ich habe nicht die Absicht gehabt, ihn zu bekehren. Ich sag's euch, wie es ist. Ich kann nicht mehr. Das geht sich nicht mehr aus. Ich habe keine großen Pläne. Aber, ich habe Backgammon gespielt mit ihm und ich habe über Kurdistan geredet und ich habe ihm zugehört und ich habe versucht, seinen Neffen zum Arzt zu bringen und einfach Sachen, die halt angestanden sind. Ich will euch ermutigen, umarmt diese Welt und lasst es auch wieder los, wo es gar nicht dein Ding ist. Lasst es im Wirtshaus, bei dem Wirten, wo eure Ressourcen auch wieder aufhören. Aber lernt Barmherzigkeit auszuüben. Ich möchte beten, oder? Wann ist eigentlich Schluss? Wie viel Zeit habe ich denn gehabt? Wann ich fertig bin, okay, passt. Das ist super, jetzt gibt es nochmal eine Predigt. Nein. Sollte man mir nie sagen. Nochmal. Ich habe das Gefühl und den Eindruck, dass ihr zu gering von euch denkt als Gemeinde und einzeln. Du traust nicht zu, dass das Öl und der Wein die Wunden schon verbinden wird. Du bist vielleicht so wie ich, dass ich echt so gut gesagt habe, Alter, lass mich angeln mit dieser scheiß Flüchtlingskrise. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe kein einziges Mal, ich habe kein Büdel gesehen, von dem, was mir andere berichtet haben, da von diesen Massen und meine Freundin ist da noch 30 Kirchen, was alle aufgeführt haben. Ich will damit nichts zu tun haben. Und jetzt arbeite ich mit den 150 Asylwerbern und bekehren sie leider und lesen Bibel und so weiter. Warum? Weil er einfach gesagt hat, oh Herr, eine Familie. Ich glaube, dass wenn du klein anfängst und wo du anfängst, dass das unfassbare Auswirkungen hat. Und wenn du zu gering denkst von Öl und Wein, dann wirst du übermorgen nur dort sitzen und in 10 Jahren nur dort sitzen und nicht leben. Weil der Gesetzeslehrer fragt einem, wie kann ich leben? Und Jesus sagt, tu das und du wirst leben. Das heißt, wenn du dir fragst, warum sind wir nicht so lebendig? Warum bin ich nicht so lebendig? Dann horch mal, was Jesus sagt. Und übe Barmherzigkeit, weil das schaffst du. Einem Durstigen Wasser zu geben, ohne Hintergedanken. Ich glaube, der Punkt ist, mit meinen Muslime, warum die mir vertrauen, weil sie spüren, dass ich keinen Hintergedanken habe. Ich habe keinen Bock drauf, irgendwelche Muslime zu bekehren, in dem Sinn, ich kann ja sowieso nicht. Aber weißt du, was ja? Weil ich ehrlich bin mit Gott, kann man anders mit Gott leben, als dass man ehrlich ist. Das Wichtigste ist mein krassestes Gebet, mein krassestes Gebet war vor 2-3 Jahren, dass ich gesagt habe, weißt du was, Herr? Ich höre echt auf, Christ zu sein. Es reicht mir, Christ zu sein. Es ist so anstrengend. Diese ganzen Gemeinden, sie gehen mir so auf den Sack. Ich kann diese Musik nicht, es ist nicht meine Musik. Lobpreis geht mir auf die Nerven. Und ich will nicht mehr Christ sein. Lass mich anbeten. Ja? Und ich glaube, dass Gott es sehr schätzt. So wie der Hiob, der sagt, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und du denkst, Alter, halt die Klappe, Hiob, reiß dich zusammen. Ich kann euch nur ermutigen, sonst würde ich nicht dastehen und die Dinge erleben, die ich erlebe. Die jetzt nicht spektakulär sind. Also es gibt sicher ganz viele Menschen, die viel spektakulärere Dinge machen und erleben. Ganz ehrlich, ich lebe ein einfaches Leben, ja. Aber ich ermutige euch, das Einfache, was du kannst, zu tun. Und Gott den Rest machen zu lassen. Aber nehmt es als Eindruck von mir, dass ich das Gefühl habe, ihr denkt geringer von euch, als ihr glaubt. Und ihr würdet diese Geschichte viel lieber aus der Perspektive des zusammengeschlagenen armen Israelis hören und sagen, Nina, pass auf, mir geht's so, du hast keine Ahnung. Oh ja, ich habe eine Ahnung. Ich war dort. Ich wollte mein Leben beenden, trotz Christ. Ich kenne Depression. Ich kenne scheiß Ehegeschichten. Ich kenne das. 1000 Ängste um die Kinder. Glaubt's mir, es gibt nicht viele Dinge, die ich kenne das, dass man jeden Euro umdrehen muss und dass man hungrig ins Bett geht. Ich kenne es. Sagt also nicht nur so, ach du. Aber nehmt die Chance und Jesus sagt, tu das, du wirst leben. Der Barmherzigkeit an ihm übte. Und das bringst du zusammen. Ich glaube es. Wenn du Öl und Wein hast. Okay? Dann beten wir noch. Okay, Jesus, wenn das jetzt meine Schwester gesagt hat, dass es da vielleicht Leute gibt, die nicht so ehrlich sind mit dir, dann bete, dass du das freisetzt. Dass du durch Scham durchgreifst und deine Empathie und nur dein Erbarmen und deine Liebe kann Scham brechen, wo wir die Fassade aufrechterhalten und wo wir uns nichts trauen zuzugeben. Und ich bete, dass wir ehrlich werden vor dir. Ich bitte, dass du Öl und Wein nachfüllst bei jedem Einzelnen. Ich bete, dass du freisetzt, loszulassen und seinen Dienst, sein Reittier auch einmal sein zu lassen und runterzusteigen. Ich bete aber, dass du den Mut gibst, loszulassen beim Wirten, weiterzuziehen, wo es sein soll. Und ich bitte für Österreich und Wien, wo jetzt das anfängt, was in der ganzen Welt so ist, dass es Menschen gibt, die obdachlos sind, dass es Menschen gibt, die hungrig sind, dass es Menschen gibt, die nicht mit ihrem Geld zu Rande kommen, dass es Menschen gibt, die echt bitter Not haben, dass endlich jemand mal sie umarmt, Zeit hat, sie mit zum Arzt mitnimmt, was auch immer. Vater, und dass die Christen dafür bekannt werden, Barmherzigkeit zu üben. Und dass du diese Welt umkehren kannst. Everyone needs compassion. Everyone needs compassion. Wie geht das Lied weiter? Everyone needs compassion. Wer was? Love that's never ending. Everyone needs compassion. Herr, ich bete, dass du diese Barmherzigkeit in uns freisetzt, in unserem Herzen und in unserem Tun. Und dass du jeden, der da ist und sie denkt, was bin ich schon, was tue ich schon als Christ, der einfach seine Arbeit macht, der einfach versucht, seine Kinder zu erziehen oder seine Eltern zu pflegen oder einfach nett zum Nachbarn zu sein und geduldig mit der Frau oder mit dem Mann oder sonst was. Herr, dass du sagst, dass du sagst, ja, das ist das, was ich gedacht habe. Das ist Erbarmen, das vom Innern kommt und handelt. Und das ist gut so. Ich habe zu diesem Gesetzeslehrer gesagt, tu das und du wirst leben. Geh hin und handle genauso. Übe Barmherzigkeit. Es ist gut. Es ist gut. Und ich lade euch ein,